Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer. Ich freue mich, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben. Und es ist die erste Woche des Monats, das heißt, wir kommen zu den Basics. Doch bevor wir uns dem Thema widmen, möchte ich noch einmal auf die Folge 62 eingehen. Und zwar heißt die Folge Bank, die Geschichte eines verzweifelten Betreuers. Wer das noch nicht gehört hat, dem sei das nochmal ans Herz gelegt. Da geht es um die Targo Bank, mit der ich mich rumschlagen durfte. Und der Fall geht wirklich in eine neue Runde. Ich musste heute schmunzeln, weil es genau jetzt heute zur Aufnahme des Podcastes eine neue Entwicklung gab. Aber dazu gleich. Vorher habe ich nämlich eine E-Mail bekommen. Und in dieser E-Mail, da hat auch ein Kollege, hat dann nämlich diesen Podcast gehört und er bezeichnet es schön als die unpraktikable Verfahrensweise der Targo Bank. Und er schreibt, ich habe grundsätzlich ähnliche Erfahrungen gemacht, dass insbesondere diese Bank mehr Steine als gute Wege den Betreuern in den Weg legt. Genau, also ein Leidensgenosse. Aber, und jetzt kommt's, er hat die Goldperle gefunden. Jedoch kann ich hinsichtlich Termin und Service die Filiale Marzahner Promenade 27 in 12679 Berlin empfehlen. Dort waren bei all meinen bisherigen Kontakten kompetente und freundliche Mitarbeiter, welche mir auch sofort bei Bestellung kostenlose Umsatzübersichten für zurückliegende Zeiträume ausgedruckt haben. Also ich muss diesen Satz zweimal lesen und weiß jetzt in Zukunft, dass ich in die Marzahner Promenade 27 in 12679 Berlin mich dorthin wenden werde, um meine Betreuungsangelegenheiten zu regeln. Allerdings, er gibt auch zu, dass man kein Online-Banking eingeräumt bekommt, ist jedoch auch dort leider der Status quo. Also das ist wirklich einer der großen Hindernisse und er empfiehlt halt auch einen Wechsel. Vielen Dank dem Kollegen dafür. Für den Hinweis, ich denke, einige von unseren Hörern werden das jetzt wohlwollend aufnehmen und die Marzahner Promenade, die Filiale der Targo Bank, wird zur Filiale des Jahres für Betreuer umgewidmet. Was habe ich nun erfahren mit meiner Targo Bank-Geschichte? Es ist Monatsanfang, ich hatte das Konto umgezogen, also es hat natürlich, wie gesagt, nicht funktioniert und irgendwann hat dann die Sparkasse, zu der ich gewechselt bin, hat dann auch gesagt, wissen Sie, Herr Kreuzer, versuchen Sie es mal irgendwie auf einem anderen Weg, das wird so nichts, also die reagieren nicht. Und dann habe ich es halt umgestellt und dann kam aber, da die Person, die ich betreue, auch noch weitere Schulden über eine Kreditkarte und über ein Darlehen hatte, natürlich denn ein Schreiben, in dem ich aufgefordert wurde, natürlich die Ratenzahlung, die denn immer von dem Konto des Betroffenen bei der Targo Bank ging, zur Rückführung des Kredites ja jetzt auch weiter zu tilgen. Also, wer mich halbwegs kennt, der weiß, dass meine Freude sich da absolut in Grenzen hielt, jetzt auch noch jeden Monat mehr als 200 Euro von gefühlten 1000 Euro dort der Targo Bank als erstes den Rachen zu werfen, zumal wir auch noch andere Gläubiger zu bedienen hatten. Das heißt, ich habe dann natürlich Danken abgelehnt, habe gesagt, habe nicht reagiert in dem Fall auf das Schreiben. Nun schaue ich heute auf den Kontoauszug und sehe eine Erstlastschrift der Targo Bank von dem Sparkassenkonto. Also, es war Montagmorgen und es waren, glaube ich, die zweite oder dritte Aktion, die ich an diesem Tag gesehen habe. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe es noch nicht rausbekommen, was jetzt dahinter steckte, aber aus meiner Sicht muss er meinem Betreuten, als er denn das Konto selber kündigen sollte, weil ich gesagt habe, gehen Sie bitte hin, legen Sie den alles vor, das Konto soll gekündigt werden, müssen sie ihm noch einen Zettel hingelegt haben, den er dann unterschrieben hat, um dann eine Einzugsermächtigung zu ermöglichen. Das halte ich für ein sehr, sehr schlechtes Geschäftsgebaren. Also ich bin noch nicht ganz, ich bin noch am Überlegen, was ich daraus mache, weil es ist deutlich zu sehen, dass der Betroffene nicht in der Lage ist, diese Sachen also zu verstehen. Also er kann einfache Sachen, wenn ich ihm sage, bitte gehen Sie dorthin und kündigen Sie oder geben Sie das Schreiben ab, das kann er machen. Aber andere Sachen, dafür ist er ja nur bedingt in der Lage. Tja, aber nun gibt es eine Lastschrift, die natürlich zurückgegeben wird, aber wie gesagt, aus meiner Sicht ein Geschäftsgebaren, an dem sich andere Banken bitte kein Beispiel nehmen sollen. Soweit bis hier. Kommen wir nun zu dem Thema des heutigen Tages, und zwar die Basics. Basics bedeutet, wir gucken uns Themen an, die, ja, die relativ wichtig sind und die auch jeder so ein wenig auf dem Schirm haben sollte, der sich im Betreuungsrecht bewegt. Heute möchte ich ein wenig auf den Unterschied zwischen einer PsychKG-Unterbringung und einer BGB-Unterbringung eingehen. Da muss man gucken, also manchmal ist das nicht ganz klar, beziehungsweise erscheint es also selbst den Ärzten nicht so ganz klar, wo da die Unterschiede sind. Deswegen wäre es gut, wenn Sie als Betreuer da ein bisschen mehr Kenntnis davon haben und dann auch die Ärzte überzeugen können. Nicht alle, muss ich zugeben, einige sind da wirklich ganz gut fit, andere weniger. Also, wir müssen erstmal unterscheiden, also fangen wir wirklich ganz vorne an. Es muss sich um eine um einen zwangsweisen Klinikaufenthalt handeln. Das heißt, im Gegensatz dazu, wenn jemand freiwillig ist, dann gibt es auch keinen Beschluss. Einfach nur nochmal klargestellt, das heißt, wir reden hier von einer zwangsweisen Unterbringung. Also, was ist da der Unterschied? Die Person kann nicht eigenmächtig die Station, auf der sie ist, oder die Einrichtung verlassen. Das ist der Unterschied zu einer freiwilligen Möglichkeit, weil dann kann er sagen, okay, ich bin hier, aber ich möchte nicht mehr hier sein, ich gehe wieder, war schön, Mittag war lecker, aber ich habe heute Abend noch was vor. Ist alles möglich, passiert auch ständig, ist halt immer auch ein Problem, wenn der Beschluss denn nicht erlassen wird, dass die Personen dann natürlich wieder sagen, okay, ich habe es mir anders überlegt, ich gehe dann wieder raus. Also zurück. Wir reden jetzt davon, wenn jemand gegen seinen Willen dort ist. Was muss dafür auch noch vorliegen? Also wir machen das ein bisschen schematisch, aber es muss für die Zwangseinweisung muss halt eine psychische Erkrankung vorliegen, eine Behinderung und die Fähigkeit zur freien Willensbildung in Bezug auf die Gefährdung muss nicht vorliegen und die Gefährdung verursachen. Also das ist so, dass halt der freie Wille und die Unfähigkeit, den freien Willen dann zu bilden, auch einer der Voraussetzungen dafür ist. Also das heißt, jemand hat eine Erkrankung und kann dann aber nicht mehr seinen Willen frei bilden. Das ist nämlich dann zu unterscheiden, wenn eine Person psychisch gesund ist und ihren freien Willen bildet und sich dabei selber schädigt oder sich zu suizidieren beabsichtigt, dann ist eine Unterbringung nicht angebracht. Es geht immer darum, dass er nicht in der Lage ist, seinen freien Willen zu bilden, dass der Wille, den er hat, nicht frei ist. Das heißt, dass er sich etwas antun möchte, nicht frei ist. Oder vielleicht so viel, vielleicht wenn es falsch erklärt, eine psychisch gesunde Person kann sich selbst schädigen, rauchen, trinken, Drogen nehmen. Das sind alles Mittel und Wege, das geht alles, ohne dass man direkt in eine Unterbringung wandert. eine kranke Person, die auch im Zustand einer freien Willensbildung ist, darf sich auch selbst schädigen. Das hat man sehr oft, dass natürlich Personen, die jetzt draußen sind, aber psychisch erkrankt sind, ihre freien Willen bilden, sich selbst schädigen, das ist vollkommen okay. Natürlich sind das immer Grenzfälle, aber das in dem Fall ist dann keine, also in dem Fall kann es keine Unterbringung geben. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo liegen jetzt, und das ist ja der Hauptgrund des oder das Hauptthema heute, wo liegt jetzt der Unterschied? Wir gucken uns das Ganze mal an. Also, wann gibt es eine zivilrechtliche Unterbringung? Oder was muss da vorliegen? Also vorliegen muss bei einer zivilrechtlichen Unterbringung die Volljährigkeit. Und also das ist ja im Betreuungsrecht dann angedacht. Und es muss eine Bevollmächtigung vorliegen, beziehungsweise eine Betreuung mit Unterbringungserlaubnis oder Aufenthaltsbestimmungsrecht und Gesundheitssorge. Also die Sachen müssen vorliegen. Wenn Sie das haben, Haken dran, dann muss eine psychische Erkrankung sein oder eine geistige oder seelische Behinderung vorliegen. Das heißt, wir müssen eine Erkrankung haben und das, was wir noch brauchen, ist eine krankheitsbedingte Selbstgefährdung. Aus der Krankheit heraus gefährdet die Person sich selber. Das ist jetzt der zivilrechtliche Unterbringungstatbestand. Schauen wir uns jetzt die andere Seite an, die öffentlich-rechtliche Unterbringung. Was brauchen wir dafür? Also wir brauchen in dem Fall bei uns die Volljährigkeit und dann entsprechend, weil das Landesrecht ist, das entsprechende Unterbringungsrecht des Landes. Es muss auch eine psychische Krankheit vorliegen und es muss eine krankheitsbedingte Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegen. Für alle Hörer, die jetzt ganz genau zugehört haben, die haben jetzt mitbekommen, es war bei der zivilrechtlichen Unterbringung nur die Selbstgefährdung notwendig. Genau, und das unterscheidet das beides. Wenn es eine Fremdgefährdung gibt, eine Fremdgefährdung kann nur aufgrund der öffentlich-rechtlichen Unterbringung ermöglicht werden, nicht aufgrund BGB. Es gibt natürlich viele Konstruktionen, die man da entwickeln kann, aber das ist der Hauptkern. Also wenn ich mich auf die Fremdgefährdung stürzen will, dann muss ich das auch entsprechend über einen BGB-Beschluss machen. Es gibt natürlich auch Sachen, denen ist beides gemein. Das ist, dass die Unterbringung ohne oder gegen den Willen stattfindet. Dass eine Unfähigkeit zur freien Willensbildung besteht, das habe ich gerade schon beschrieben vorhin. Es muss ein unfreier Wille sein. Wenn der freie Wille da ist, dann geht das nicht. Zudem muss die Unterbringung erforderlich sein, also mildere Mittel. Man muss gucken, kann man das eventuell verhindern? Kann man die Möglichkeit ergreifen, dass man es ohne eine Unterbringung hinbekommt? Ich überlege gerade, was jetzt ein milderes Mittel sein könnte, statt der Unterbringung. Ja, grundsätzlich wäre das ja auch denkbar, in einer Einrichtung eine etwas genauere Überwachung der Person. Denkbar wäre das. Aber so richtig fällt mir jetzt nichts ein. Also wer noch Beispiele hat dazu, gerne an mich, was ein milderes Mittel sein kann. Vielleicht ist einfach auch nur der Kopf gerade leer, aber mir fällt jetzt nichts ein. Dann muss das natürlich auch der Verhältnismäßigkeit sein, die Unterbringung. Was ist gefährdet und ist dieses Recht wirklich viel, viel mehr wert als der Eingriff in das Freiheitsrecht? Also da muss man immer auch gucken, ob denn die Verhältnismäßigkeit der Unterbringung gegeben ist. Überraschung. Es ist natürlich so, dass das Ganze mit einem amtsgerichtlichen Beschluss meistens beendet wird oder halt angeordnet wird. Und dagegen gibt es natürlich Rechtsmittel. Und dann wird das Ganze auch geprüft in der zweiten Instanz, ob dann das auch alles ordnungsgemäß angewandt wurde. Hier ist es dann meistens ja, die Erforderlichkeit, also dass es vielleicht denn, dass man sagen könnte, okay, man hätte ihn rauslassen können, also man hätte noch draußen, man hätte ihn jetzt nicht unterbringen müssen, da ist es meistens dann der Knackpunkt, an dem es dann, ja, an dem es dann hängt. Also jetzt sage ich, mir fallen da keine Beispiele ein, aber das ist so etwas, an dem es dann wirklich immer, also wo der entscheidende Ansatz denn zu sehen ist, ob es denn notwendig war, dass er dafür untergebracht werden musste. Oder ob, jetzt fällt es mir doch ein, ob er nicht auf einer offenen Station dann bleiben könnte. Ob das nicht vielleicht das mildere Mittel wäre. Also das sind dann so die Ansatzpunkte auch für das zweite oder für die zweite Instanz. Ja, vielleicht so viel. So viel soll es einfach sein. Kleiner Exkurs, was PsychKG und was BGB-Verwahrung bzw. Unterbringung angeht. Jo, ich denke, das reicht dann auch erstmal für heute. Kurze Folge, beziehungsweise ja, nicht ganz kurz, aber immer noch kurz genug, dass ich ihn noch an der Stelle noch auf den Stammtisch hinweisen darf. Der betreut Stammtisch einmal im Monat, jeder dritte Donnerstag um 16 Uhr, diesmal am 17.02. Und ich nehme auch gern schon Fallbeispiele an. Also wenn jemand von Ihnen Fallbeispiele hat, die er besprochen haben möchte an diesem 17.02., gerne schon eine E-Mail einfach an stammtisch@betreut mit ry.de oder info@betreut.de und das kommt dann an und dann werde ich es entsprechend eine Woche vorher rumschicken, eine Woche vorher werde ich alle informieren über den Stammtisch noch einmal und dass sie dann mir was schicken können, was wir besprechen, und dann 2 Tage bevor es losgeht, dann haben Sie die Möglichkeit, die Fälle zu lesen und sich ein paar Gedanken zu machen, und dann am 17. gehen wir dann in Media Res und schauen uns das Ganze an. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Die erste Folge war des Stammtisches war echt sehr cool und ja, hat mich sehr gefreut, dass alle so mitgemacht haben. Ich kann nur werben. Ich darf auch sagen, es kommen jeden Tag, nicht jeden Tag, aber doch mehrere in der Woche noch dazu, die sich jetzt auch noch anmelden. Vielen Dank dafür. Es werden alle aufgenommen in den Verteiler und dann sind wir vielleicht beim nächsten Mal wieder ein paar mehr. Das war's für heute. Ihnen eine schöne Woche. Freut mich, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Dann machen Sie es gut.